Wir danken, lieber Vater, dass wir zu dir kommen dürfen im Namen Jesu. Du bist gegenwärtig. Wir haben gesungen, Leben wirkt dein Wort. Das möchten wir auch gern heute Abend erleben und erfahren, dass du immer wieder neu dein Lebenswort in uns hineingibst. Ach Herr, lass dich zu uns herab, neige dich zu uns und schenke uns dieses Erleben deines Wortes in deinem Geist, in deiner Kraft. Wir danken, wir geben dir die Ehre. Gelobet sei dein Name. Amen.
Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Stimmt, ich bin einfach heute Abend dran, ja. So steht es auch auf dem Plan. Ich habe das formuliert, wie ich um das Thema gebeten wurde, beziehungsweise es war mir schon einige Zeit, ist mir schon einige Zeit bewusst heute, ich bin zweimal dran, an der Freizeit jetzt im Juni werde ich über die beiden Thessalonicher Briefe etwas sagen. Nun habe ich das so einfach hingeschrieben, erster und zweiter Thessalonicher Brief stimmt ja auch, aber wir können nicht die ganzen Thessalonicher Briefe, die beiden heute Abend behandeln oder auch morgen Abend bin ich nochmal dran, sondern ich habe da Schwerpunkte rausgearbeitet. Und ich habe aus den zwei Thessalonicher Briefen fünf Schwerpunkte herausgearbeitet. Und wenn wir uns zusammensetzen würden und würden da uns nochmal durch das Wort durcharbeiten, dann würden wir bestimmt noch ein paar Schwerpunkte finden, die einfach auch Themen der beiden Thessalonicher Briefe sind. Aber so wie ich es jetzt empfunden habe, sind es diese fünf zunächst einmal, die ganz groß herauskommen in Thessalonicher Briefen wichtig sind. Aber jetzt machen wir erst Folgendes. Ich lese Ihnen wenigstens einmal das erste Kapitel. Wir können nicht die ganzen fünf der erste und drei der zweite, also die ganzen acht Kapitel können wir nicht lesen. Aber mal wenigstens das erste Kapitel, dass wir so ein bisschen Geschmack bekommen an diesen Briefen. 1. Thessalonicher Brief, Brief des Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 1, es sind 10 Verse. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, euer erwähnend in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Mazedonien ist im Norden, da ist Thessaloniki, da ist Beröa und da ist Philippi. Im Süden ist Achaia, das ist Athen und Korinth, schwerpunktmäßig. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Orte ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von euch, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. So. Aber jetzt muss ich doch sagen, was für Schwerpunkte ich da gefunden habe. Der erste Schwerpunkt ist der Glaube der Thessalonicher. Der zweite Schwerpunkt ist die Liebe der Thessalonicher. Der dritte Schwerpunkt ist die Hoffnung der Thessalonicher. Der vierte Schwerpunkt ist die Heiligung der Thessalonicher. Ein ganz wichtiger Teil der Thessalonicher Briefe. Und das fünfte Stück ist die Wiederkunft. Wer Thessalonicher Briefe auslegt, darf die Wiederkunft nicht vergessen. Das ist ganz klar. Aber da stellen wir uns einmal vor, das wären so fünf Bilder. Und um das etwas plastisch zu machen, habe ich jetzt gerne immer die Hausfrau genommen, die die Bilder da aufhängt. Aber wie die schmückenden Frauen so veranlagt sind, müssen sie immer noch was dazuhängen. Ja? Unter dem Bild hängt dann noch was, ein Kränzchen oder ein anderes Bild jedenfalls. Das bleibt meistens oder oft genug nicht alleine. So, und jetzt wiederhole ich das noch einmal. Und zu dem Glauben gehört noch etwas dazu. Da gehören die Werke dazu. Und zu der Liebe gehört die Bemühung eigentlich dazu. Einzahl steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Ich sage gern dann die Bemühungen dazu. Zur Hoffnung gehört das Ausharren oder die Geduld. Zur Heiligung gehört der Wandel. Und zur Wiederkunft gehört die Errettung. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir endgültig errettet. Heute ist ja unser Fleisch noch nicht errettet und auch unsere Seele strampelt sich noch manches Mal ab. Und zu dem allem füllt Paulus diese Briefe dann an der einen oder anderen Stelle noch mit Ermunterung oder Ermahnung, wo die Thessalonicher ein bisschen aus dem Geleis gegangen sind. Da gibt es dann eine Ermahnung oder eine Ermunterung, Aufmunterung, dass sie doch in den richtigen Wegen laufen. Wenn wir die Thessalonicher Briefe durchlesen, auch das, was wir allein schon im ersten Kapitel gelesen haben, dann ist von diesem Frühbrief schon sehr viel abgedeckt aus der paulinischen Lehre. Es ist ja die Frage immer wieder, wann wurden die Briefe geschrieben? Es sind für mich eigentlich zweitrangige Fragen, denn es ist wichtig, was im Wort steht, nicht wahr? Aber das ist vielleicht von einem anderen auch durchaus eine Hilfe, wann der Brief geschrieben worden ist. Es ist sicherlich der erste Brief. Es ist ganz einfach deshalb, weil die Absender von diesem Brief sind Paulus, Silvanus und Timotheus. Und diese Truppe war nur einmal zusammen, nämlich auf der zweiten Missionsreise, wo sie zum ersten Mal nach Europa gingen, nach Philippi und dann nach Thessaloniki, Beröa, Athen und Korinth. Und Korinth und Thessaloniki sind, ich habe mal da so ein Maßstäbchen hingehalten, vielleicht 350 Kilometer auseinander. Und die vielen Fragen, die Thessalonicher hatten, haben auch dazu geführt, dass die vielleicht auch mal eine Abordnung schickten und dann schickte der Paulus einen Brief. Und es ist da auch in der Apostelgeschichte überliefert, dass zunächst Paulus von Thessaloniki alleine wegging bis nach Athen und dann erst später kam Silvanus und Timotheus nach. Also da war ein gewisser Austausch und Paulus hat ihnen sicherlich in den eineinhalb Jahren, wo er in Korinth war, die Fragen beantwortet. Das nur so nebenbei. Jetzt komme ich zurück zu dem, was ich schon sagte. Sehr viel aus der paulinischen Lehre ist in diesen beiden Briefen schon abgedeckt. Natürlich in anderen Briefen steht auch was und deshalb kommen da noch zum Beispiel im Römerbrief die Rechtfertigung dazu, im Epheserbrief, aber auch in anderen Briefen der Vorsatz Gottes oder dann ganz speziell die Gemeinde, nochmals im Epheserbrief, Auseinandersetzung mit dem Gesetz, im Galaterbrief und die Frage nach der Erwählung wird auch in anderen Briefen noch betont, aber auch schon im 1. Thessalonicher Brief. So, heute Abend geht es um Glaube und Liebe. Glaube und Werke und Liebe und Bemühungen. Morgen Abend geht es dann um Heiligung und Entrückung. Und die Hoffnung, so leid mir es tut, die lasse ich wahrscheinlich weg, weil ich euch nicht überfrachten möchte. Hat sich auch in den paar Malen, wo ich über dieses Thema schon gesprochen habe, immer wieder ergeben, dass die Hoffnung ich nicht behandelt habe. Aber vielleicht ergibt es sich doch noch, können wir ein paar Sätze noch dazu sagen. So, der Glaube, um den geht es jetzt einmal. Die Thessalonicher hatten Glauben. Und jetzt lese ich ihn. Zunächst 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 6, 7 und 8 noch einmal. Ach, nur der Vers 8 eigentlich, das reicht schon. Nein, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Was für eine Gemeinde. Erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Orte ist euer Glaube, darum geht's, an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. In Kapitel 3, in Versen 6 und 7 können wir das auch nochmal lesen, kommt nochmal etwas von Glauben. Vers 7 zum Beispiel in Kapitel 3 des ersten Briefes. Brüder, deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden durch euren Glauben. Auch nochmal 2. Thessalonicher 2, Vers 13, einfach um das aufzuzählen. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, nicht was das für eine Gemeinde, wir danken für euch, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. So ist sie übersetzt. Und dann noch 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Dann höre ich auf. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst. Jetzt erwähnt auch noch das Wachstum des Glaubens und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist. Wenn man die Thessalonicher Briefe liest, dann entdeckt man, das ist eine Gemeinde, die hat es erfasst. So wünscht man sich das, wenn das Evangelium verkündigt wird und in einer Gemeinde lebt, dass eine Gemeinde ist, die hat das erfasst, was das Evangelium ist. Und noch schöner ist es, wenn sie erfasst hat, was Paulus denen alles gesagt hat. Nicht wahr? Da wird ihr Glaube gerühmt. Da wird auf einmal gesagt, dass ihr Glaube allen bekannt wird. So eine Gemeinde war das. Da wird ihr Glaube, der Glaube der Thessalonicher zum Vorbild. Und jetzt frage ich uns, gibt es so etwas von bei uns heute auch noch, dass da an eine Gemeinde erinnert wird, die zum Vorbild wie dies erfasst hat, die in einer heidnischen Umwelt aktiv wird, bis über das eigene Terrain hinaus und noch weiter wie in die zwei Provinzen von Griechenland. An allen Orten heißt, es ist euer Glaube bekannt geworden. Ich habe in einer etwas anderen Form das auch in meiner Heimatgemeinde in Güglingen gesagt. Gibt es so etwas auch heute noch? Da guckt mich nach jeder an, ob das nur auch echt ist, was ich da sage. Ja, das ist echt. Es gibt heute in den Kirchen sogenannte Richtungsgemeinden, nennt man die. Richtungsgemeinden. Das sind Gemeinden, die eine ganz bestimmte Richtung leben und natürlich für andere auch die Richtung vorgeben. Das sind nämlich die Gemeinden in den kirchlichen Organisationen, die glauben noch dem ganzen Wort. Die glauben noch allem, was geschrieben steht. Und wenn solche Gemeinden in den Kirchenorganisationen existieren, dann werden die auf einmal bekannt, bis hinauf in die oberen Etagen der kirchlichen Hierarchie. Bei uns am Ort haben wir eigentlich noch unsere eigene, ist auch so eine kleine Richtungsgemeinde und die Landeskirche war früher auch so eine kleine Richtungsgemeinde. Die waren bekannt.
Nicht wahr? Da ist auf einmal eine Gemeinde, die glaubt an den Schöpfer, an eine Schöpfung. Vielleicht haben Sie das auch in Idea gelesen. Wie kommt man in die Zeitung, in die weltliche Zeitung als Pfarrer oder als Pastor, indem man von der Kanzel herunter sagt, dass man an Schöpfer und Schöpfung glaubt und dass man an die Bibel glaubt, an das ganze Wort Gottes, nicht wahr? War ich neulich auf einer Beerdigung, da ist die Mutter eines Schulkameraden gestorben. Ich hatte ja noch so zwei Kumpel und die meinen immer, sie durften mich nicht vergessen, sage ich mal. Und da sind wir früher auch bei den Familien gewesen und da ist jetzt die eine Mutter über 90 gestorben, von dem anderen, die Mutter lebt noch, auch weit über 90. Und dann saßen wir da noch so beim Kaffee anschließend zusammen. Und die haben mich alle auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann fragen die mich auf einmal, du Eberhard, sag mal, glaubst du immer noch, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und dass die ganz richtig ist? Sag ich, selbstverständlich, das gehört zu meiner Verkündigung. Oh, das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Bis zum Schöpfer sind wir nicht gekommen. Sie haben zwar gemeint, die Evolution sei jetzt bewiesen, aber da bin ich mir dann wie ein Exot vorgekommen. Ich habe dann zum Schluss gesagt, ich habe gelernt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da haben sie gesagt, ja, so ist dann auch wieder. Nicht wahr? Also wenn, das ist ein kleiner Kreis gewesen, wenn das aber von der Kanzel in der Stadt gepredigt wird, nicht wahr, dann kommt die Presse unter Umständen. Nicht, dass sagen wir, ja, Gott hat ein 7-Tage-Werk gehabt. Nun müssen das nicht 7 Tage gewesen sein, das auch 7 mal 1000 Jahre sind natürlich möglich. Und was vor der Sonne war, wo die echte Erdenzeit dann erst richtig entstanden ist, da können es auch noch ein bisschen längere Perioden gewesen sein. Da müssen wir uns nicht dran aufhängen, sondern dass Gott in einer 7er-Periode geschaffen hat. Nicht, dann wird aber noch viel gefährlicher, dann reden solche Pfarrer vielleicht auch noch über die Frauenordination. Und auf einmal sprechen sie von der Abtreibung und sagen, der Mörder von Anfang tut hier sein Werk. Das ist Satan. Und auf einmal sprechen sie etwas von Homosexualität und anderen Dingen vielleicht. Und dann wird es schon etwas anders, nicht wahr? Oder sind wohl gegen Ökumene noch ein bisschen? Historisch-kritische Forschung sind auch nicht so gern, nicht wahr? Das ist heute Richtungsgemeinde. Und da gehören wir auch dazu hier. Zu solcher Richtung. Bei uns kommt noch etwas dazu, dass wir den Paulus so hochhalten. Er ist ein Knecht Gottes, aber das Wort, das uns Gott über Paulus gegeben hat, das halten wir hoch und das ist so wichtig geworden, weil etwas von Rechtfertigung und Gemeinde und Vollendung steht und Entrückung und so weiter. Also das ist Glaube, das ist Basisglaube und den hatten die Thessalonicher. Und dann haben sie sich von den Götzen wegbekehrt, die waren im heidnischen Umfeld. Auf einmal habt ihr diesen ganzen Götterkult weggelegt und haben dann Jesus angenommen, haben das verkündigt. Heute kommen ja auch die Götter wieder so langsam zurück. Ich bin irgendwo zum Friseur gegangen. Und auf einmal hat die Tochter von diesem Friseur, da an dem Männerherr, also beim Herrn, geht ein Herrensalon, logisch, und da standen überall so Buddha-Figuren und irgendwelche Leuchtlichter und. Da habe ich die Chefin gefragt, was habt ihr denn da gemacht? Ja, da ist jetzt der Vertreter, kommt der so wunderbar und der Buddhismus ist so friedevoll. Ich sage, ja? Ich war nicht mutig genug, noch ein bisschen mehr zu sagen, ich habe es meinen Kindern erzählt. Ja. Also hätte es da noch ein bisschen mehr sagen können. Jedenfalls hat die gemerkt, da geht der nicht mehr hin und ich bin auch nicht mehr hingegangen. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Es ist mir völlig wurscht, ob der mich frisiert neben dem Buddha-Stadion, neben sonst was. Das sind alles Dinge, die hat Jesus besiegt, aber ich muss ja da nicht bewusst hingehen, nicht wahr? Und dann schreibt Paulus in 2. Thessalonich 1, Vers 3, euer Glaube wächst. Die bekommen ein immer intensiveres, tieferes Verhältnis, ein Verhältnis der Festigkeit auch. Gerade vom Hebräischen her heißt das Wort Emuna, das kommt von Amen, das ist Festsein, festgegründet. Aber für Gemeinden, die in eine Richtungsgemeinde sind, ist die Anfechtung auch groß, nicht wahr? Das ist Glaube. Ganz intensiv an Jesus bleiben und ganz intensiv wachsen. Ich möchte es erwähnen, ist nicht mein Thema heute Abend, bis wir den Glauben Jesu haben. Ab Römer 3, 21, 22 steht das. Darüber vielleicht ein anderes Mal. Und nun lesen wir noch einmal noch einmal 1. Thessalonicher 1, Vers 3 und 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Und dort steht: Wir sind unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung, der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung. Das sind ja diese drei Dinge, die ich als die ersten drei Schwerpunkte genannt habe. Und dasselbe steht noch einmal in 2. Thessalonicher 1, Vers 11. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Ja, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft. Da steht also etwas von dem Werk des Glaubens. Da muss ich hinzufügen, das sind nicht die Werke, das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Die Werke kommen nachher auch noch. Das Werk des Glaubens. Die Werke sind das später, was ich aus meinem Glauben heraus tue. Das tue ich heute durch die Werke aus meinem Glauben heraus, nicht wahr? Ich will nicht um der Werke willen gerettet werden, sondern ich tue sie, weil ich glaube. Aber das Werk des Glaubens ist etwas anderes. Das Werk des Glaubens ist die Erfüllung meines Auftrages. Wenn ich meinen Auftrag erfülle, dann tue ich das Werk des Glaubens. Das erkläre ich Ihnen. Werk des Glaubens ist unter anderem, dass ich zum Beispiel, wenn ich Evangelist bin, meinen Auftrag erfülle und evangelisiere und zum Glauben an Jesu rufe. Werk des Glaubens ist auch Mitarbeit in der Gemeinde. Werk des Glaubens kann auch Leitung der Gemeinde sein. Werk des Glaubens ist einfach dabei sein in der Gemeinde. Zum Werk des Glaubens können Besuche, Gespräche, Seelsorge, Verkündigung und Lehre gehören. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch deutlich machen an einigen Bibelstellen. Da schlagen wir zunächst auf Johannes 4, Vers 34. Johannes 4, Vers 34. Und dort steht ein Wort über Jesus. Johannes 4, 34, Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe oder sein Werk vollende. Das, was Jesus getan hat, war das Werk Gottes zu tun. Und das auch für uns das Werk des Glaubens. Jesus hat das auch aus seinem Glauben, Vertrauen an den Vater heraus. Und für uns ist das Werk des Glaubens, dass wir auch das tun und treiben, was Gott uns aufgetragen hat. Noch eine Stelle aus Johannes, jetzt Kapitel 17, Vers 4. Johannes 17, Vers 4. Ist ja das hohepriesterliche Gebet, jenes gewaltige Kapitel. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Das Werk habe ich vollbracht. 17,4. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und das gilt auch bei uns. Wenn wir am Ende des Lebens sagen dürfen, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Und er hat uns alles schon zu Füßen gelegt und vorbereitet. Nicht Epheser 2. Müssen wir nicht meinen, wir sind so ein Werk treiben wie Jesus oder Paulus. Wir sind in diesem Stück, haben wir jeder seinen Platz, ob klein oder groß, und füllen den aus. Das reicht einmal, um nicht Sorge zu haben, erfülle ich auch das, wenn ich nicht so bin wie ein anderer. Jetzt habe ich aber die größte Stelle, die kommt auch in Johannes. Johannes 6, Vers 29. Johannes 6, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Auch das ist ein Werk, nicht ein gutes Werk, darum geht es nicht. Ein Werk, und jetzt des Vaters, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Und wenn wir glauben können und glauben dürfen, dann ist es auch ein Werk des Vaters, ein Werk Gottes, dass wir an den glauben können, den er gesandt hat und den er letzten Endes gekreuzigt hat und natürlich dann herausgeholt hat, auferstehen ließ. Und jetzt noch drei Paulusstellen. 1. Korinther 9, Vers 1. 1. Korinther 9, Vers 1. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? 1. Korinther 9, Vers 1. Habe ich nicht Jesum, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Ha? Dass die Korinther glauben durften, gläubig werden durften. Das ist ein Werk im Herrn, sein Werk im Herrn. Nicht, da ist Evangelisation, Wortverkündigung, auf einmal Verkündigung, auf einmal ein Werk Gottes. Wir treiben das Werk Gottes, wenn wir im Einsatz für ihn sind.
Noch ein Wort. 1. Korinther 16, Vers 10. 1. Korinther 16, Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich.
Aha. Da kommt der Timotheus und der arbeitet am Werk des Herrn. Da kommt eine namens ABC und da kommt einer namens DEF. Tut was für den Herrn. Ein Auftrag. Auch im Beruf natürlich, am Nebenher tut er auch noch was für den Herrn und arbeitet am Werk des Herrn. Wisst ihr, da wird mir immer wieder bewusst, dass wir das Werk Gottes nicht lässig treiben dürfen. Ich meine, sowas steht einmal bei Paulus, aber in Sprüchen gibt es auch so ein Wort.
Und als letzte dieser Stellen, 1. Korinther 15, also ein paar Zeilen weiter vorher, 1. Korinther 15, Vers 58. 1. Korinther 15, 58, daher, meine geliebten Brüder, steht fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werke des Herrn. Überströmend, überströmend. Da ihr wisset, und das nehmen wir auch dankbar entgegen, was jetzt steht, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Nicht wahr? Der Lohn kommt auch.
Das wissen wir als paulinische Gemeinde, ich sage das mal so, dass wir nicht um des Lohnes willen arbeiten. Aber wir wissen, dass Gott eine Belohnung für uns bereithält. Das darf man immer wieder erwähnen.
So, und jetzt kommen die Werke. Aus dem Glauben kommen die Werke, das sind die guten Werke. Das ist ihre Frucht auch. Die Stelle lese ich jetzt nicht, aber sie wird in unseren Kreisen immer wieder erwähnt. Moment.
Timotheus 2, Vers 14 und 3, Vers 14, wir sollen uns um gute Werke bemühen und mühen, dass wir nicht fruchtleer sind. Und 2. Timotheus 3, 14 heißt es, sagt denen bitte, an denen der Brief gerichtet ist oder wo der Titus jetzt gerade aktiv ist, sie sollen sich auch um gute Werke mühen, dass die unsere nicht fruchtleer sind, so ähnlich heißt es. Das heißt auch an ihr, die ihr an das paulinische Wort, das euch so wichtig ist, tut gute Werke und verdrückt euch nicht hinter Glauben und sonst gar nichts und nur noch Epheserbrief und sonst auch nichts, sondern seid aktiv, tut gute Werke, damit auch die unsrigen, wir, die so Paulus orientiert sind, ohne die anderen zu vergessen natürlich, ja, dass auch die gute Werke tun. Kennen Sie auch diese endlosen Diskussionen? Das ist vorbei, ich bin älter geworden, das tue ich heute nicht mehr so. Aber kennen Sie nicht die endlosen Diskussionen um Glauben und Werke? Ich weiß noch, wie ich Student war. Das ist bis zum geht nicht mehr gegangen, Glauben und Werke. Nicht wahr? Wenn meine Werke, die ich tue, die guten, aus meinem Glauben kommen, dann erübrigt sich jede Diskussion um Glaube und Werken, dann weiß ich, ich tue das, weil ich an Jesus glaube. Erst wenn ich anfange mit den Werken und zeige, dass ich Werke habe, was für Gutes, man sagt mir, was tut er für gute Werke. Und mit meinem Glauben, da ist das nicht ganz so in Ordnung. Dann stimmen Werke und Verhalten, dann stimmen Werke und Glaube nicht zusammen. Rechtfertigung geschieht ohne Werke, das brauche ich eigentlich gar nicht extra erwähnen. Aber danach beginnen die Werke aus meiner Rechtfertigung heraus, das heißt aus meinem Glauben heraus. Auch das ist ein altes Thema. Wenn wir vor Gott mit Werken ankommen wollen, noch da eine gute Tat und dort eine gute Tat, dann können wir punkten, haben Erfolg. Vielleicht bei Menschen und Engeln, aber nicht vor unserem Gott. Dort geht es nur um Hingabe, um Glauben, Vertrauen und so weiter. Paulus ist nie werkfeindlich. Es gibt genug Stellen. Darf ich meinen Bruder Wolf von Kernichen zitieren, der das immer wieder betont, immer wieder betont. Aber einer hat von der Rechtfertigung aus Werken geschrieben. Und das der Jakobus. Der schreibt auf einmal, die Hure Rahab wurde aus Werken gerechtfertigt. Und dann schreibt er, der Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt. Und der Paulus hat geschrieben, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Nicht wahr? Jetzt sage ich erstmal ein ganz großes Dankeschön an Jakobus. Warum? Warum? Wisst ihr, wir sind aus Glauben gerechtfertigt, aber die anderen nicht. Und wenn die eines Tages vor dem großen weißen Thron stehen, da werden Bücher aufgetan, nicht alles aufgeschrieben. Das sind die Engel, die haben alles aufgeschrieben. Und dann werden die auf einmal nach ihren Werken gerichtet. Da hinten Offenbarung, wo? 22, 21, 20. Dann werden die auf einmal nach ihren Werken gerichtet. Da ist mancher froh, wenn dann die Richter dort sagen, es reicht für ein bestimmtes Plätzchen. Natürlich nicht ins neue Jerusalem, das stimmt auch. Und dann passt das, dass jemand möchte, wenn dann Beerdigungen, dann der Pfarrer noch zum Schluss sagt, sei ihm gnädig im Gericht, er möge ihm auch Barmherzigkeit erweisen an jedem Tag und so weiter. Ja? Weil es nach den Werken geht. Aber ich möchte hier noch etwas hinzufügen. Das habe ich früher nicht gemacht. Hat mir nur neulich diese Frage jemand gestellt. Oh, merkte ich, das gehört noch dazu. Die Bücher sind noch lange nicht alles. Noch lange nicht alles. Das entscheidet sich dann, wo du auf der neuen Erde hinkommst. Das stimmt, wenn man aus Werken gerechtfertigt wird. Könnte. Aber dann heißt es, zum Beispiel Römer 2, Vers 16, und andere Stellen. Gott ist ein Richter aller, auch des Verborgenen, auch bei uns. Und jetzt kommen diese Menschen, wo zunächst einmal die, die das geschrieben haben, die haben da etwas die Augen sehen, das haben die gesehen, aber Gott sieht ins Herz. Das weiß nur Gott in vielen Fällen. Dann wird Gott vielleicht auch bei dem einen anderen noch ein härteres Urteil sprechen, das ist möglich, über das Verborgene, um ihn dann später aber doch zurechtzubringen. Oder es wird mancher Verzweifelte kommen, der nichts vorzuweisen hatte. Und da schaut Gott in sein Herz hinein und merkt und sagt ihm oder wie auch immer und entscheidet, was er im Verborgenen sieht. Mein bestes Beispiel, das ich meine, das ich hätte, ist, wenn da so ein Selbstmörder mal da vor ihm steht und dann die ganze Not eines Menschen rauskommt, die keiner gesehen hat von uns, die in keinem Buch im Himmel steht, die allein Gott weiß, nicht wahr? Dann ist er der Richter aller. Da kann sein, der schon sehr früh eine Träne abwischt, der geweint hat oder nicht geweint hat, die wir gar nicht gesehen haben.
Gott ist ein Richter aller, der ins Herz sieht. Ja, so ist das.
Muss ich aber im Glauben noch ein bisschen weitermachen. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Da schreibt Paulus, ich möchte einfach zu euch kommen, um den Mangel in eurem Glauben auszugleichen. Da lesen wir dann doch noch in 1. Thessalonicher 1, Vers 5, das muss ich jetzt vorlesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 5.
Folgendes: Denn unser Evangelium war bei euch nicht im Worte allein, sondern auch in Kraft und in Heiligem Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, und was wir unter euch waren, um euretwillen. Mangelausgleich. Die junge Thessalonicher Gemeinde war eine besorgte Gemeinde. Sie fragte zum Beispiel, was jetzt nicht heute dran ist, ist morgen dran, haben wir die Entrückung verpasst? Oder wird der Herr uns vielleicht auch mitnehmen? Es war noch keine Briefliteratur da, nicht wahr, so bei uns. Das gibt es auch bei uns natürlich. Da muss dann erst die Glaubensfrage natürlich geklärt werden, das ist klar. Aber dann kommt der Mangelausgleich. Und diese Fragen, die musste Paulus ihnen beantworten. Und da kommt zuallererst, mindestens für die Thessalonicher, die Gewissheit in Frage. Dass er ihnen einfach die Gewissheit brachte, ihr seid im Glauben, ihr habt den Heiligen Geist, ihr seid errettet, dann werdet ihr auch in der Entrückung dabei sein. Und sie ist noch nicht geschehen übrigens, muss er ihnen auch dazu sagen. Dann heißt es weiter, dass ihr nicht wanken werdet, das steht in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, dass ihr nicht wanken werdet in diesen Drangsalen. Geht mir es auf einmal schlecht? Und wenn es nur Zahnschmerzen sind? Auf einmal wird die Welt anders. Der gestandene Gläubige bekommt auf einmal Dinge in seinem Herzen, dass er auf einmal fragend wird für dies und jenes. Und das wegen den Schmerzen, nicht wahr? Und die hatten dort Verfolgung. Die waren geprüft. Dann ging es mit dem Hiob, schwör doch deinem Glauben ab, dann geht das viel besser, nicht wahr? In Japan haben sie Gläubige genommen, irgendwie, so ungefähr weiß ich das noch, über ein Feuer aufgehängt, so schön, und dann anfangen, ein bisschen zu grillen, und dann, das kann aufhören, wenn du abschwörst, nicht wahr? Genau dasselbe im alten Rom. Ein Kerzchen, ein Räucherkerzchen für den Kaiser,
und du bist frei. Dann haben sie gesagt, lieber mit dem Feuer Gottes Ungemach leiden, als diese Dinge nicht durchstehen, nicht wahr? Festigkeit in der Verfolgung, Festigkeit in Lehrfragen kommt jetzt auch dazu. Ja, die Stelle, Epheser 4, 14, nicht hin und her gerissen von jedem Wind der Lehre. Dann die Festigkeit in seinen Verheißungen, du hast gesagt. Eine Zusage, allen dessen Wind, Psalm 119 zum Beispiel, die Zusage. Ich vertraue auf deine Zukunft, auf deine Zusage. Nicht nur dann kommt das Lied, bis zum Schwören darf ich es wissen, von Angefochtenen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Einfach dann das unerschütterliche Vertrauen in den Herrn, Noch einmal Festigkeit, keine Wankelmüdigkeit, kein Hin und Her gerissen sein. Mangelausgleich, ich weiß nicht, wo der Mangel des Einzelnen ist, aber unsere Konferenzen, unsere Seminare, unsere Gespräche, unsere Vorträge, auch das, was wir lesen, dient zum Mangelausgleich. Und man kann sich heute viel Literatur beschaffen, viel zu viel gibt es, nicht wahr? Und dass es viel zu viel gibt, ist auch heute ein gewisses Problem für uns. Muss man auch Gott bitten, gib mir die richtige Literatur. Ja, und damit will ich mit dem Glauben aufhören. Gott möge unseren Mangel, den wir im Glauben noch haben, ausgleichen. Dann möchte ich noch hinüberschwenken zur Liebe. Ich habe schon vorgelesen von der Liebe, ich lese es nicht mehr. 1. Thessalonicher 3, 6 und dann doch 2. Thessalonicher 1, Vers 3 muss ich lesen. Ich glaube, die habe ich nicht gelesen, die Stelle. Nehmen wir die beiden Stellen noch einmal. 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Jetzt aber ist Timotheus von euch zu uns gekommen, nachdem er gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat. Liebe ist also auch da. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe eines jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist. Überströmende Liebe. Gott ist Liebe. Ich werde ein paar Stellen an eine Schnittstelle kommen mit dem Vortrag von heute Morgen. Aber ich denke, dass da keine weltverändernde Doppelungen jetzt gibt. Gott handelt aus seiner Liebe heraus. Paulus hat zwei Zeugnisse von der Liebe in Römer 13 und dann besonders 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und so weiter. Aber dann auch Epheser 3, Vers 17. Dass wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen, nicht? Das fällt doch uns alle schwer. Der Liebe stehen. Also für mich ist das viele Jahre, ich bin nicht so ein Fremdwort gewesen, aber Liebe üben und dann noch Arbeit stehen und ja, das ist schon eine schwierige Sache gewesen, meine ich. Aber in der Liebe sollen wir gewurzelt und gegründet sein und Liebe soll das Motiv unseres Lebens sein. Und dann steht in Epheser 3,19, das wurde heute Morgen ja auch gesagt, die Erkenntnis und das Wissen ein, das Wissen über steigende Liebe Christi erkennen. Und dann zur ganzen Gottesfülle gebracht werden. Länge, Breite, Höhe, Tiefe, die ganze Dimension der Liebe. Gottes Wesen ist Liebe, haben wir mehrfach gehört. Römer 13, 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Nun, na, das habe ich, Entschuldigung, dass ich mal von mir rede, so mit Zeit gelernt, dass man das nicht macht, nicht wahr? Und es heißt in 1. Thessalonicher 3, Vers 12, in der Liebe überströmend sein. Wie muss das aussehen, wenn man es richtig macht, nicht wahr? Liebe heißt Gottes Wesen tragen. Epheser 5, Vers 1, Nachahmer Gottes sein als geliebte Kinder. Das gelingt durch Jesus, nicht wahr? Es gelingt natürlich auch, weil der Geist, die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herzen, haben wir heute Morgen ja gehört. Glaube und Liebe gehören zusammen. Ein paar Mal stehen sie in Thessalonicher Briefen zusammen. Ich bringe euch nachher noch eine Galaterstelle, die will ich aber nur einmal bringen, deshalb bringe ich sie nachher. Und nun kommt noch etwas. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Liebe rechnet aber auch das Böse nicht zu. Nicht wahr? Ja, da sagen wir, soll denn das zugehen? Sieht man doch gar nicht. Steht mehrfach bei Paulus, die Liebe rechnet wirklich das Böse nicht zu. Aber sie verschweigt nicht das Gericht. Da muss man eben trotzdem durchs Gericht durch. Ich will ein Beispiel erzählen. Eine Familie, einen etwas missratenen Sohn. Aber es gibt auch solche Töchter ganz nebenbei. Und jetzt kommt der Kerl auf die schiefe Bahn. Und jetzt kommt der Mann ins Gefängnis. Familie ist blamiert. Und jetzt, wie verhält sich die Familie? Die liebt den Sohn doch. Nicht, da sagen wir, du kennst doch den guten Kerl noch von einem guten Kerl. Da wird eine, so sehe ich das wenigstens, eine im Wort gründende Familie sagen, das Gericht ist notwendig. Du musst deine Gefängnisstrafe absitzen und abbüßen. Aber wir rechnen dir, weil Jesus dafür gestorben ist, das Böse nicht an. Wir lassen dich wieder heimkommen, nicht wahr? Gott züchtigt, Gott richtet. Gott lässt die Sünde hat er schon getragen, aber lässt die Sündenfolge, die bösen Werke kehrt er nicht unter den Teppich. Alles offenbar. Aber am Ende, wenn alles durchgerichtet ist, rechnet er das Böse nicht an, er rechnet es überhaupt nicht an, er richtet es nur durch. Und wir als Gemeinde haben das schon erlebt. Auch uns gilt so, wenn wir als Gläubige Dummheiten machen, dann führt uns Gott auch ins Gericht. Es hat schon mancher Gläubig im Gefängnis gesessen, nicht weil er in einem heidnischen Land Evangelium verkündigt hat, sondern weil er Dummes gemacht hat, nicht wahr? Durch Richten und das Böse letzten Endes nicht anrechnen. Dann zweitens, die Liebe treibt und drängt. Sein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe dränget mich. Ich werde unten das nochmal weiter ausführen. Aber jetzt nehme ich gleich den dritten Punkt. Die Liebe müht sich. Das habe ich schon mal gelesen. Die Bemühung der Liebe. Die Liebe müht sich. Gott müht sich um seine Schöpfung und hat sich gemüht um seine Schöpfung. Und deshalb hat er seinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen, nicht wahr? Er müht sich so lange, bis er alles zurechtgebracht hat. Aber ganz praktisch für uns, aufgrund der Bemühungen der Liebe, sind bei uns viele Liebeswerke, wie man sie nennt, entstanden. Nennt sie auch Glaubenswerke. Diakonie, die Pflegeberufe, die Arbeiten in Slums und so weiter und so weiter. Heute Morgen wird es erwähnt, ich habe es schon erwähnt, noch einmal, die Liebe durch den Geist ausgegossen ist, ein Geist der Liebe und die Liebe des Geistes, so wird es in zwei Facetten wird es erwähnt. Die Liebe ist in uns. Und nun schlagen wir auf Galater 5, Vers 6. Ich stelle dich vorhin nicht erwähnt, also erwähnt, aber nicht gelesen habe. Galater 5, Vers 6. Und dort steht, ich muss es auch erst aufschlagen, Galater 5, Vers 6. Denn in Jesus Christus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Aha. Zuerst Glaube und dann wird die Liebe ausgegossen. Das ist ein Geist. Vorher habe ich ja keinen neuen Geist. Aber der Glaube ist erst wirksam durch die Liebe. Und jetzt möchte ich mich und uns fragen und sagen, wenn ich Glauben habe und keine Liebe, dann wird mein Glaube nicht wirksam, nicht wahr? Dann steht er da wie so wie ein Professor auf dem Katheder. Und weiter geht's nicht hinaus, nicht wahr? Die Liebe macht meinen Glauben erst richtig wirksam. Mein Vertrauen in den Herrn, ins Wort und so weiter. Mein Werk des Glaubens, auch meine guten Werke, die aus dem Glauben kommen. Da muss die Liebe dazu, dass der Glaube richtig wirksam wird. Nicht wahr? Da muss man tief Luft holen. Wird mein Glaube auch durch die Liebe in mir, die mir Gott gegeben hat, natürlich wirksam oder nicht? Nicht wahr? Und jetzt die Stelle nochmal zurück. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe drängt, so schreibt Luther so schön. Die Liebe drängt mich, oder ich sage es etwas moderner ausgedrückt, die Liebe treibt mich. Und dann darf ich fragen, was treibt mich um, was treibt mich überhaupt in meinem Leben und von welcher Seite werde ich getrieben, nicht wahr? Ich meine das nicht als psychisch Kranker, sondern einfach als ein Glaubender. Und nun schreibt Paulus, die Liebe drängt mich oder drängt uns, ist einer gestorben, so sind alle gestorben. Es drängt es ihn, das zu sagen, einfach ausgedrückt, weiter zu sagen, dass Jesus für uns gestorben ist, nicht wahr? Und dass jetzt alle gestorben sind. Das darf man auch nicht so laut sagen, weil das Allversöhnung ist, nicht wahr? Dass alle gestorben ist. Dass Gott den großen Liebesakt längst hinter sich gebracht hat, indem er den Sohn zerschlagen ließ. Das drängt es dem Paulus zu sagen. Dieser ganze Abschnitt geht ja weiter. Und dann dieses Drängen am Schluss mit dem Ruf. Deshalb bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Drängen der Liebe, das mit Vers 14 anfängt und ich glaube mit Vers 21 in diesem Abschnitt 2. Korinther 5 aufhört. Lasst euch versöhnen mit Gott, das Drängen der Liebe. Der Ruf der Versöhnung ist etwas von dem Bemühen und Drängen der Liebe und da haben wir wahrscheinlich alle Nachholbedarf. Auch dazu ein praktisches Beispiel von Paulus. Dass Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, wir sind in Vers 16, Apostelgeschichte 17, Vers 16, da geht dieser Paulus durch Athen spazieren und sieht diese vielen, vielen, vielen Götterfiguren, die da rumstehen, nicht wahr? Und dann heißt es, sein Geist war in seinem Inneren erregt wegen dieser Götterfiguren, das heißt, der Geist, der auch die Liebe trägt, die Liebe im Geist, der Geist der Liebe. Der macht ihn ganz aufgeregt, den Paulus. Diese fürchterlichen, wertlosen Götterstatuen stehen darum und das Evangelium fehlt. Und dann verkündigt er den lebendigen Christus, den Auferstandenen, und dann kommt diese gewaltige Rede auf dem Areopag. Und am Schluss bleiben ein paar übrig. Das ist die Verkündigung an die Götterwelt heute, überhaupt an die Götter heute. Und den Geist dieser Welt, der Geist Epheser 6, diese Mächte der Finsternis heute wirksam sind, es bleiben eben nur ein paar übrig, nicht wahr? Das ist auch die Verkündigung an die Wissenschaft. Dass einer gestorben ist für alle und alle versöhnt hat. Wenn das ein Wissenschaftler erfasst hat, dann weiß er auf einmal, wenn ich etwas wissenschaftlich erkläre, dann erkläre ich nur etwas aus der Schöpfung, ich erfinde gar nichts Neues, nicht wahr? Und die Verhältnisse ganz anders. Die Denkkategorien. Wenn unsere Verkündigung, der Ruf der Versöhnung fehlt, dann fehlt die Liebe, dann ist die Verkündigung steril, nicht wahr? Vielleicht nur noch ein Lehrgebäude. Hoffentlich nicht mit zwei E, sondern mit einem H dazwischen. Aber auch dann braucht sie Entfaltung der Liebe. Braucht sie Entfaltung der Liebe. Auch meine Lehre, das füge ich einfach hinzu, muss alles aus der Liebe herauskommen. Sonst wird es ein steriler Akt, eine sterile Verkündigung. Und das Wichtigste ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Nicht nur für uns, für die ganze Welt, für alle. Alle sind gestorben und er ist für alle gestorben. Und jetzt kommt der Ruf der Versöhnung. Mit diesem Ruf und dieser Aufmunterung möchte ich auch jetzt diesen Abend beschließen und uns Mut machen, im Glauben und in der Liebe, im Werk des Glaubens, in den guten Werken und in der Bemühung der Liebe zu leben. Und immer wieder sind die Thessalonicher das Vorbild, eine Gemeinde, die es einfach erfasst hat. Und so möge es auch uns geschehen. Der Herr segne uns.
Wir wollen danken. Danke für den Abend, danke für den ganzen Tag, danke für den Reichtum deiner Gnade, dass wir alle aus diesem Reichtum heraus leben dürfen, Stunde um Stunde, Augenblick um Augenblick. Wir danken für diese Tage. Wir danken für all deine Güte, deine Huld, deine Freundlichkeit. Wir danken für alle Ermunterung. Wir danken für alle Freude. Wir danken auch für persönlichen Austausch, den wir da und dort haben dürfen. Ach Herr, wir sehen in allem deine Güte, deine Freundlichkeit. Lege deinen guten Segen jetzt auf uns alle. Gib uns allen eine gute Nacht. Ach Herr, wir danken, dass wir uns und das ganze Werk hier, das ganze Haus, alle Mitarbeiter, dass wir sie alle deiner ewigen Liebe und Treue anbefehlen dürfen. Erhalte das Werk dir zur Ehre, dir zum Ruhm, dass dein Name geehrt und dein Name verherrlicht werde. Amen.